Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute Wald aktuell und zwar wieder mit euren Fragen. Heute bin ich mal wieder drin, weil draußen ist es echt frisch. Und da kann ich natürlich jetzt hier schön im Warmen eure Fragen beantworten. Und hier sind wieder einige sehr, sehr spannende Sachen reingekommen. Und ich habe eine schöne Tasse Kaffee hier wieder hingestellt. Ich arbeite ja wirklich gerne auch am Schreibtisch und mache es mir dazu, wenn es irgendwie geht, auch immer ein bisschen gemütlich. Ich sitze zum Beispiel hier an einem Holzschreibtisch, den habe ich mir vor 10 Jahren mal machen lassen, auf meine Größe, also ein bisschen höher, extra besonders klein, damit da nicht so viel Krimskrams liegen bleibt. Also mein alter Schreibtisch, der war wirklich voll Zeug. Ne? Ich hatte extra so, gibt's ja diese stapelbaren Fächer, die waren vollgestopft, daneben lag noch Zeug, auf dem Boden türmten sich Sachen. Also es sah wirklich echt sehr, sehr unaufgeräumt aus. Das habe ich alles abgeschafft vor 10 Jahren, habe mir einen Schreibtisch machen lassen aus einer abgestorbenen Ulme. Habe die Jahresringe so, also das Ganze ist so geschliffen, dass das so leicht haptisch hervortritt, die Jahresringe und die ganze Maserung, da kann man mit den Fingern so schön drüber gehen. Also ein tolles haptisches Erlebnis. Man sieht auch noch so ein paar alte Wurmlöcher da drin. Es ist ein kleiner, nur eine kleine Schublade dran für Kabel, Ladekabel und sowas. Und ansonsten nichts. Und seitdem habe ich hier auch nichts mehr rumliegen. Ich arbeite ja sowieso, wenn es irgendwie geht, ohne Papier. Und es ist einfach eine schöne, gemütliche Atmosphäre. Ja. So, und in der bearbeite ich jetzt eure E-Mails. Und zwar die erste kommt aus Österreich. Ralf, du hast da geschrieben, also du hast erstmal was zur Wiederaufforstung in Österreich geschrieben. Und zwar auf der, was war das, Facebook- oder Instagram-Seite von ORF. Da steht zum Beispiel, die österreichischen Bundesforsten wollen in der neuen Aufforstungssaison rund 1,3 Millionen Jungbäume pflanzen. Der Großteil davon sollen Lärche sein. Fichte hingegen sind weiter rückläufig. Da kann man sagen, Leute, ich komme vom Regen in die Traufe. Lärche, eine Hochgebirgsbaumart, das sollte man gerade in Österreich wissen. Und die österreichischen Bundesforsten, die haben es echt fertig gebracht in den letzten Jahrzehnten, diese in den großen Hochlagen, also wirklich ganz hohen Lagen, ja durchaus natürlicherweise vorhandene Nadelwälder wirklich auch überall in die Tiefebene mitzubringen. Und das ist ganz typisch für Österreich, überall dort, wo die Bundesforsten aktiv sind, ist es wirklich bis in die Tallagen, sind Nadelbäume. Und wenn man jetzt hingeht und ersetzt Fichte durch Lärche, wird es nicht besser. In den Hochlagen bis 1800 Meter kommen unter anderem auch Buchen vor. Jetzt geht doch mal endlich wieder auf euer natürliches Laubwald-Ökosystem zurück. Und in den hohen Lagen, je höher, desto mehr Nadelbäume kommen dazu, gar keine Frage. Und irgendwann ganz oben sind es auch nur Nadelbäume, aber so viel Fläche in der Form hat Österreich gar nicht. Also das meiste sind wirklich ganz normale Nadelwälder. Naja gut, also so viel dazu der Kommentar zu den österreichischen Bundesforsten, was sie da aufforsten. Du fragst noch nach dem Schwerpunkt pro Natur im Koalitionsvertrag. Also wir kriegen ja jetzt gerade einen neuen Bundesumweltminister oder haben ihn, der gar nicht aus dem Bereich stammt. Also ich weiß gar nicht, wo die Expertise herkommt. Das schauen wir dann mal. Also in Deutschland, ne, ich rede jetzt von Deutschland. Und der Koalitionsvertrag gibt zum Thema Natur auch nicht besonders viel her. Also von daher muss man sagen, da wird es auf die Taten ankommen und darauf, wie offen der neue Bundesumweltminister ist. Dann hast du auch noch ein paar schöne Bilder geschickt mit einer Müllaufräumaktion. Das finde ich wirklich cool, dass man das macht. Also erstmal ist dieser ganze Plastikkram ganz schlecht. Und gerade Flaschen zum Beispiel sind oft Todesfallen für Insekten. Da bleibt da so ein bisschen Wasser drin stehen und so. Die kriechen da rein, kommen nicht mehr raus. Also von daher sind Glasflaschen ganz schlecht. Also gar nicht so sehr wegen der Waldbrandgefahr. Die besteht ja gar nicht durch Glasflaschen, aber weil es halt Todesfallen für Tiere darstellt. Jonathan, du nimmst Bezug drauf, dass ich mal erzählt habe, dass Erholung auch im Sinne der Forstwirtschaft ist. Ja, steht so in den Landeswaldgesetzen ja auch überall drin, auch im Bundeswaldgesetz. Nutzschutz, Erholungsfunktion ist Waldwirtschaft oder Forstwirtschaft. Und du spielst seit längerem mit dem Gedanken, in deinem kleinen Privatwald Seminare anzubieten und die Gäste dort auch nächtigen zu lassen, zum Beispiel in Hängematten oder Zelten. Da hast du Bedenken, ob das legal ist. Also grundsätzlich schon. Es gibt Bundesländer, da sind generell Veranstaltungen anzeigepflichtig, nicht genehmigungspflichtig, aber in manchen Bundesländern müssen solche Veranstaltungen angezeigt werden bei den Forstämtern. Und es kommt natürlich darauf an, bist du in einem besonderen Schutzgebiet. Und es kann ja sein, dass dein Wald in einem Naturschutzgebiet drin liegt, wo die Schutzgebietsverordnung, da müsste man dann eben auch nochmal reinschauen, das hergibt oder auch nicht. Aber in den allermeisten Wäldern sind von solchen Regulierungen nicht betroffen, ist das selbstverständlich das Recht des Waldeigentümers oder der Waldeigentümerin, dort zu übernachten, in Zelten, Hängematten und so weiter und natürlich auch gewerbliche Dinge anzubieten, zum Beispiel Seminare. Elisabeth, du hast einen Zeitungsartikel geschickt über Holzeinschläge in Baden, also es, die Stadt Baden, die hat Holzeinschläge gemacht. Ich gucke gerade mal, ob man lesen kann, welche Zeitung das ist. Nee, kann man jetzt nicht, aber ist ja wurscht. Da hat es Holzeinschläge gegeben im Badener Wald. Und der Wald könnte auch von irgendeiner anderen Stadt liegen. Es ist in vielen Städten die gleiche Begründung. Da geht es nämlich darum, den Wald klimafit zu machen und die Biodiversität zu fördern. Und das durch Holzeinschlag. Wie ihr wisst, keine gute Idee. Der Forstamtsleiter dort, der sagt, also der Wald oder Stadtförster, der Wald von morgen beginnt heute und er benötigt Licht, um sich zu verjüngen. Naja, aber ein Wald will sich gar nicht verjüngen, lieber Leiter des Stadtforstamts. Ein Wald möchte bestehen bleiben. Also Bäume möchten alt werden, deswegen werden Bäume ja viele, viele hundert Jahre alt, weil sie stabilisierend wirken, weil sie groß werden wollen, weil sie viel Biomasse sammeln wollen. Wenn man die jedes Mal wieder auf Null setzt, ja, dann hat man einen jungen Wald. Aber junger Wald ist nicht das, was Waldökosysteme hier wollen. Waldökosysteme wollen hier alten Wald. Und man muss ihn also nicht verjüngen, indem man ihn abhackt. Jetzt steht auch hier, also der Eichenanteil soll zum Beispiel langfristig von 6 auf 20% erhöht werden. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, aber so planbar ist Natur nicht. Man kann das nicht in Prozenten planen. Man kann das versuchen, das hat aber schon in der Vergangenheit seltenst geklappt. Und wenn man einen Wald klimaresilient machen möchte, dann muss man dem Wald überlassen, auszuwählen, welche Baumart auf welchem Quadratmeter genau wachsen möchte. Die Betriebsplanung hier ist übrigens von dem Jahr 2025 bis 2039 auf. Die zeigt, welche erntereifen Bestände verjüngt werden sollen. Also hier geht es wieder um Maisfelder in groß. Das ist nichts zum Thema Klimaresilienz und so weiter. Die Holzeinschläge schaffen, so weiter der Artikel, Lichtverhältnisse, die für junge Bäume, Insekten, also für junge Bäume logischerweise, ne, weil wenn man die alten weghacke, dann kommen halt junge Bäume, Insekten, Vögel und Wildtiere günstig sind. Wer sagt das? Wir kennen ja noch nicht mal alle Insektenarten bei uns in den Wäldern. Wer sagt, dass die Lichtverhältnisse generell für Insekten günstig sind und damit auch für Vögel und damit generell für Wildtiere? Ne? Also außerdem entstehen im Wildtierkorridor zusätzlich Äsungsfläche für Rehe. Stimmt. Rehe werden doch immer problematisiert. Jetzt schaffe ich Nahrungsflächen und dadurch noch mehr Rehe? Interessant. Also das sind wirklich, ihr wisst es schon, ich kann es nur noch ironisch sehen, das sind alles kontraproduktive Maßnahmen. Und so wörtlich weiter, doch mit dem fortschreitenden Klimawandel müssen wir den Wald aktiv umbauen. Wer sagt das? Es hat doch bisher noch nicht geklappt. Wieso soll das jetzt auf einmal klappen? Naja, also so viel aus der Stadt Baden. Da passieren wie überall auch ziemliche Merkwürdigkeiten. Robin, du schickst eine E-Mail, die beschäftigt sich mit Tiny Forests, Mia Forests und wie die alle heißen und auch mit Agroforstwirtschaft. Was wir davon halten. Also ich finde, diese Tiny Forests, das macht man ja in Städten, kleine Waldökosysteme, wo man die kleinen Bäume sehr dicht zusammenpflanzt. Also ob man die so dicht pflanzen soll, teilweise mehrere pro Quadratmeter, das weiß ich nicht. Kann aber auch nicht schaden. So, sagen wir es mal so. Ich finde es auf jeden Fall schön, wenn viele Bäume, kleine Bäume in einem kleinen Ökosystem gepflanzt werden. Die Idee finde ich schon mal sehr gut. Das ist das Wegkommen von Bäumen als Straßenmöbel. Eine Laterne, ein Baum, eine Laterne, ein Baum. Nein, sondern man macht kleine Wäldchen. Das finde ich schon mal gut. Und Agroforstsysteme finde ich super. Allein für die reine Landwirtschaft würde ich niemals dem Wald zuschlagen, die Fläche. Ne? Also das schafft unnötige Illusionen von Waldflächen, die sich vergrößern. Ich würde das nach wie vor der reinen Landwirtschaft zuordnen, auch solche Baumstreifen. Aber die erhöhen die Produktivität in der Landwirtschaft, gerade in trockenen Sommern. Und die Hauptproduktionszeit ist nun mal Sommer für die Landwirtschaft. Da können Waldstreifen, da können Baumstreifen irre was bewegen und man hat gleichzeitig auch die Möglichkeit, dort Holz zu ernten. Ne? Also von daher finde ich diese Agroforstsysteme schon mal sehr gut. Dann haben wir ein schönes Foto von Ute bekommen von einem Feuersalamander, ne, den ihr da entdeckt habt. Und nochmal ein schöner Hinweis: Diese Salamander brauchen für ihre Larven sauberes Wasser von Waldbächen. Also und ganz nebenbei sind wunderschön zu beobachten. Also ich hatte es ja schon ein paar Mal erzählt, wir haben hier bei uns ums Haus sehr viele Feuersalamander. Wir fotografieren die auch ständig. Es lohnt sich, Datenbanken dazu anzulegen, also Fotosammlungen, und zu schauen, finde ich den wieder. Die können ja viele Jahrzehnte alt werden, diese Tiere, und sind alle individuell verschieden gefleckt. Diese Fleckung bleibt erhalten für den Rest des Lebens. Kann man also immer wieder erkennen. Wir haben hier bei uns kaum Doubletten. Das heißt, es tauchen ständig neue, ältere Salamander auf. Man sieht das so wie alten, fetten Weibchen. Die Weibchen sind auch besonders dick. Ne? Und die müssen schon sehr, sehr alt sein. Trotzdem haben wir immer wieder Erstfunde bei uns im Garten. Und der nächste Waldbach ist, ich würde mal sagen, so 150 Meter weg. Die müssen einen steilen Hang runter beziehungsweise rauf. Die müssen ja vom Wasser herkommen. Also erstmal, weil sie dort ableichen oder Eier, die Jungen entlassen. Und weil sie müssen ja dann, wenn sie selber mal jung waren, irgendwann aus dem Bach raus und dann hier hochgelaufen sein. Ja, also es gibt immer wieder schöne Beobachtungen zu. Vielen Dank für das schöne Foto. Ute, du schickst mir ein Schild am Fuß, das aufgestellt ist am Fuße der Wilseder Berge. Oder des Wilseder Berges in Niedersachsen, von Niedersächsischen Landesforsten. Da geht es um natürliche Waldentwicklung, Urwälder von morgen. Ja, da musst du sagen, Niedersächsische Landesforsten sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, sehr schonend mit dem Wald umzugehen. Da habe ich wirklich schon ganz grausame Sachen gesehen. Und du schreibst ja auch, dass es aber eigentlich ein schlechter Witz im Anbetracht der Tatsache ist, dass unweit von diesem wirklich kleinen Areal weiter die dominierenden Fichtenplantagen im großen Stil mit dem Harvester vergewaltigt werden. Ja, also das passt. Also auf der einen Seite klopft man sich auf die Schulter. Das sieht man übrigens auch in den Social Media Posts von solchen Landesforstverwaltungen. Immer alles ganz toll, alles ganz öko, und die Wirklichkeit draußen sieht halt echt schlecht aus. Ganz nebenbei wird der Ort Wilsede mitten im Naturschutzgebiet liegend von einem Holzschnitzelwerk beheizt, wie du schreibst. Ja, also das ist alles nicht sehr witzig, und schön, dass du nochmal darauf hinweist. Die nächste E-Mail kommt von Rebecca und hat einen ähnlichen Inhalt. Da geht es um den Launsbacher Wald. Und da werden seit dem letzten Frühjahr Eichen gefällt, auch noch zu dieser Jahreszeit, wo doch gerade Brutzeit ist, wie du schreibst. Und das macht dich traurig, ja. Die Gründe der Gemeinde, das ist das, was du fragst, entsprechen die der Wahrheit. Und da ist dieses Schild, was da im Wald aufgestellt wird. Was passiert gerade im Launsbacher Wald? Dem Wald ging das Tunleben schlecht und so weiter. Wird da beschrieben, die Eiche, die durch die Witterung geschwächten Eichen werden zu leichten Beute für wärmeliebende Käfer wie den Eichenprachtkäfer oder dem Eichenkernkäfer. Dann wird das so ein bisschen beschrieben, wie das aussieht. Warum ist gerade der Launsbacher Wald so stark betroffen? Der überwiegend extrem flachgründige Boden mit hoch anstehender Grauwacke-Tonschiefer, da wird es schon dann sehr geologisch-wissenschaftlich, sodass es kaum noch jemand versteht. Und da steht, da macht es halt schon insgesamt schon schwer. Die Eiche stößt ja an ihre Grenzen. Dann geht es jetzt darum, was macht die Gemeinde? Um eine Massenvermehrung der Käfer zu vermeiden, werden Beschluss der Gemeindevertretung die befallenen Eichen geerntet, um das Holz inklusive des brutfähigen Kronenmaterials schnellstmöglich aus dem Gefahrenbereich abzutransportieren. Zum Schutz der umliegenden, noch nicht befallenen Eichenbestände und zur Verkehrssicherung entlang der Wege ist diese Maßnahme leider unumgänglich. Also muss man sagen, also wenn ich mir die Bilder anschaue, das sind vergrasende Eichenbestände, das ist ja gar kein echter Wald. Und du hast auch noch Bilder dazu geschickt, liebe Rebecca. Also da sieht man, da ist der Boden befahren mit Maschinen. Ah, das trocknet den Boden aus. Das ist wirklich übel. Das sieht ja aus wie ein Schlachtfeld. So wie kleine Kahlschläge auch gemacht. Ja, und das erhöht den Stress für die verbleibenden Eichen. Dadurch trocknet der Wald noch viel schneller aus. Das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und den Käfer wird es freuen, weil die Eichen dadurch gestresst und somit weniger abwehrbereit sind. Also man beschleunigt das, was man da beobachtet, noch mehr. Daneben, davon abgesehen, sind aber auch andere Bäume gefällt. Buchen, Kiefern, Lärchen, so wie es aussieht. Also man fällt dann einfach mal nebenher noch ein paar andere Sachen mit. Und das schwächt den Wald eben zusätzlich. Also das, was man da macht, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Der Wald ist logischerweise mal mindestens auch durch Forstwirtschaft stark vorgeschädigt oder wird geschädigt. Also diese Hitzephänomene, Austrocknungsphänomene, die werden durch die Forstwirtschaft beschleunigt. Das ist, also insofern kann ich das, was auf dem Schild da steht, zumindest in Teilen nicht mitgehen. Stefan, du schreibst etwas zum Ebersberger Forst, das ist in der Nähe von München, ne, wenn ich das richtig sehe. Und da geht es um den Ausbau von Windkraftanlagen. Da sollen, so wie du schreibst, 50 Windkraftanlagen Platz finden sollen da Platz finden. Und das ist natürlich, das ist ein riesiger Forst, also es ist kein richtiger Wald, aber der ist schon ökologisch auf jeden Fall schon, hat schon seinen Wert und kann ja auch in eine vernünftige Richtung weiterentwickelt werden. Also es ist ein schöner Wald, ich will jetzt hier nichts Verkehrtes sagen. Vor allem nochmal, auch das kann ich ja mantraartig immer wiederholen, bitte keine Windräder in den Wald stellen. Haben wir gerade, ich habe gestern noch einen Anruf bekommen von einem Bekannten hier bei uns in der Nähe, also nicht Wershofen, aber ein bisschen weiter weg, 15 Kilometer weiter nördlich, Flammersheimer Wald, sollen auch Windkraftanlagen aufgestellt werden, auch ein großes geschlossenes Waldgebiet. Es ist immer dasselbe. Wald kühlt, Wald macht Wolken, Wald hat einen irren Klimanutzen und den sollte man nicht durch Windkraftanlagen kaputt machen, die man in die Landwirtschaftsfläche stellen kann, aber doch nicht dahin. Das ist deswegen immer dasselbe, weil das Genehmigungsverfahren, dadurch, dass der Besitz dann halt bei Kommunen in einer Hand liegt, man muss nicht mit zig Leuten Verhandlungen machen. Deswegen, das ist einer der vielen Gründe, warum es besonders gerne in Wäldern aufgenommen wird, so ein Genehmigungsverfahren, weil man dann schneller fertig ist. Ne? Also ich finde es nicht gut, lieber Stefan, machen kann man da, ich wüsste jetzt nicht was man da noch dagegen machen kann. Es ist halt schwierig in Zeiten, wo Klimaschutz doch teilweise recht schlampig gemacht wird. Monika und Wolfgang, ihr verfolgt den Podcast jeden Dienstag, freut mich sehr. Und ihr habt eine Folge über Moos oder ein Podcast über Moos, gehört gar nicht bei mir. Die Frage, ob die Bedeutung von Moos für den Wald ein Podcast-Thema wäre. Wir hatten das schon mal mit Dorothee Killmann, die Biologin von der Uni Koblenz, die auch an der Waldakademie arbeitet. Mit der hatte ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Könnte ich aber auch nochmal mit auf die Agenda setzen, dass wir das gerne nochmal wiederholen zum Thema. Oder das heißt wiederholen, es gibt so viel zu erzählen zu dem Thema. Flechten und Moose zum Beispiel. Eben, das ist ja das Thema, was euch auch interessiert. Ich schreibe es mal sofort auf. Nils, du hast auch eine interessante Frage, nämlich die Frage, woher stammen eigentlich Obstbäume? Also wenn große Bäume, Buche, Eiche, Ulm und so weiter und auch Birken als Wald haben, warum gibt es in alten Wäldern, oder du fragst dich, ob es in alten Wäldern auch irgendwelche Obstformen gibt. Also dass die heutigen Apfelbäume eigentlich nur aufgefropfte Varianten sind. Das weißt du, aber irgendwo muss es ja eine Urform geben. So, wo kommt das her? Ich habe das gerade in einer unserer Urwaldprojektflächen gesehen, uralter Buchenwald, und selbst da gibt es einzelne Vogelkirschen. Die fassen dann Fuß, wenn mal zum Beispiel ein Sommertornado mal 5, 6, 7 Buchen umschmeißt und wie so eine kleine Lichtung entsteht. Da können solche Bäume Fuß fassen und das müssen sie auch, weil das sind ja nur so einzelne Spots. was ist denn eigentlich der Unterschied? Also unsere Obstbäume, die blühen, die meisten gehören zu den Rosengewächsen, also Apfelbäume, Kirschbäume und so weiter, die zählen zu den Rosengewächsen. Die blühen auch wie so eine kleine Wildrosenblüte und die werden von Bienen bestäubt. Unsere normalen heimischen Waldbäume, die allermeisten, werden durch Wind bestäubt. Windbestäubung trägt nicht besonders weit, paar hundert Meter, dann hört das auf. Ne, weil Bäume sich genetisch nicht zu stark vermischen wollen. Also der Pollen fliegt viel, viel weiter. Der kann, ich weiß, von Ambrosia, das ist ja dieses Kraut, was hochallergen ist, was im Vogelfutter ja teilweise auch ist. Ich komme nur gerade drauf, das fliegt teilweise von Ungarn bis Deutschland und löst hier Allergien aus. Also es kann sehr, sehr weit fliegen, der Pollen, aber der befruchtet nicht sehr weit, weil Bäume zum Beispiel möchten am Oberhang anders sein als am Unterhang und deswegen endet die Bestäubungsfähigkeit so nach ein paar hundert Metern. Das können Bienen überbrücken, die kommen nämlich Kilometer weit. Und dazu muss man aber für Bienen was anbieten. Ne? Und Bäume, die sehr selten vorkommen in Wäldern, wie zum Beispiel Kirschbäume, da steht der nächste Kirschbaum ja nicht 100 Meter weiter und das kann man über den Wind machen, der muss dann schon schauen, dass Bienen das finden und weiter transportieren oder andere bestäubende Insekten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir in den Bereich der Flussauen durch Treibeis, durch Hochwasser und so weiter, solche Sachen, immer wieder so savannenartige Landschaften bekommen, wo auch zumindest in den höher gelegenen Bereichen, wo seltener Hochwasser hinkommt, auch mal in diesen halboffenen Bereichen solche Bäume, ja, eigentlich der Savanne hinkommen. Und das können Obstbäume auch sein. Ne? Also auch da werden die von Natur aus stärker auftreten. Bei unseren kultivierten Äpfeln, da ist ja die Frage, inwieweit die überhaupt vom Wildapfel abstammen. Ne? Da wird ein bisschen was drin sein, aber teilweise kommt das auch aus Asien. Da haben ja schon damals die Römer und durch die Völkerwanderung dann eben auch andere Völker alles Mögliche mitgebracht. Also das kann auch von ganz woanders herstammen. Aber wir haben bei uns Wildobst, wir haben bei uns ja auch Sträucher, Wildsträucher, ne, wie Schlehen, Weißdorn und so weiter, die ja auch für Bienen blühen zu der Bestäubung. Also das gibt es auch bei uns, aber selten in den geschlossenen Wäldern im Mittelgebirge, häufiger wahrscheinlich von Natur aus in den Flusslandschaften. Claudia von Waldbaden-Bayern, in dem Fall darf ich das mal sagen, ne, bietet es ja ganz tolle Sachen an, war es ja auch schon ein paar Mal an der Waldakademie und meldest dich, weil ich ja mal gebeten habe, dass ihr mal schreibt, wo hört ihr euren Podcast? In Ägypten, hast du den gehört? Ich habe deine Bilder übrigens gesehen auf deinem Insta-Account. Ich interessiere mich auch für die ägyptische, für diese altägyptische Kultur. Ist schon toll. Ne? Das wäre so ein bisschen ein Traum von mir, mir das mal im Original anzuschauen. Aber ich glaube, ich hätte auch so ein bisschen Schiss vor, was haben, ich weiß gar nicht, doch aus der Familie schon einige gemacht, aber aus dem Freundeskreis, dass man da so ein bisschen Dünnpfiff kriegt, ne? Unter anderem, weil man verschiedene Sachen da nicht so gut verträgt vom Essen. Naja, wie auch immer, du hast das jedenfalls geschickt, dass du da den Podcast gehört hast und das finde ich immer ermutigend an solchen Reisen, auch in Ägypten gesehen hast, dass sich da einige Menschen für den Umwelt- und Naturschutz engagieren. Cool, sehr, sehr schön. Die nächste E-Mail kommt von Daniela. Daniela, hier geht es schon wieder um Windkraft im Wald. Es tut mir wirklich leid, also dass eure Gemeinde dort einen riesigen Windpark im Wald plant und den Wald als ökologisch wertlos einwertet, um die notwendigen Rodungen zu rechtfertigen. Und ihr habt zum Beispiel auch Wildkatze dort vor Ort und sagt, ja, also mit Wildkatzen, hast du vollkommen recht, kann der Wald ökologisch nicht wertlos sein, weil die eben schon gewisse Anforderungen hat an die ökologische Qualität von Wäldern. Und natürlich auch große Waldgebiete braucht, Ruhe braucht. Das widerspricht ebenfalls der Einrichtung von Windrädern. Machen kann man damit nicht viel. Ich kann aber darauf hinweisen, ne? Dass bei euch, jetzt muss ich mal gucken, im Fuhrberger Feld, Forst Runzhorn, darum geht's. Und da wird erklärt, warum das alles gar nicht schlimm ist. Und das Ganze eben in einem großen, geschlossenen Waldgebiet und sagt, nee, das ist echt nicht gut. Ne? Und Wildkatze ist nun mal eine seltene Art. Also wir haben sie hier bei uns in der Eifel noch recht häufig, aber insgesamt, obwohl sie von den Beständen her sich schon erholt hat, ist es immer noch eine seltene, gefährdete und geschützte Art. Und da muss man nicht in deren Zuhause Windräder reinballern. Aber das, was ich eben schon gesagt habe bei den anderen Fragen zu dem Thema, es ist überall dasselbe, sobald dieser Forst Rundzorne liegt in der Nähe von Hannover. Sobald es den Bau von Windrädern geht, wird der Wald ökologisch im offiziellen Sprachgebrauch häufig als wertlos tituliert. Ne? Man denkt, okay, was habt ihr denn da eigentlich vorher gemacht? Also wenn euer Wald da so bewirtschaftet worden ist, dass er jetzt so wertlos ist, dass man da nur noch Industrieanlagen hinstellen kann, dann würde ich als erstes mal die Försterin oder den Förster vom Hof jagen. Ne? Weil deren Aufgabe ist ja genau das zu verhindern, dass Wald sich in so eine Richtung entwickelt. Jan, du schreibst eine E-Mail, du hast in einem anderen Podcast gehört, da ist die Frau Wellbrock vom Thünen-Institut zu Gast gewesen und dass sie dort die These vertreten hat, dass wir aufgrund des fortschreitenden Klimawandels keine Zeit haben, kranke Wälder sich selbst zu überlassen. Und sie sieht, so schreibst du, wie so viele die Lösung im Import von ähnlichen Bäumen, die aus Südeuropa kommen. Also da kann man nochmal sagen, nein, also diese Frau Wellbrock, die hat aus meiner Sicht schon mehrfach sehr merkwürdige Äußerungen von sich gegeben und dass da, wir haben keine Zeit, kranke Wälder sich selber zu überlassen und machen dann genau was? Auch das zieht sich ja hier wie ein roter Faden durch. Wir wissen das ja gar nicht. Wir wissen ja nur, dass Wälder, die man selber machen lässt, gerade alte, noch halbwegs intakte Laubwälder, die eben nicht durch Forstwirtschaft stark gestört sind, dass das momentan die robustesten sind. Und dass auch Wälder sich irre schnell wieder selber erneuern. Also wenn man kranke Wälder sich, wenn sie sagt, wir haben keine Zeit, kranke Wälder sich selbst zu überlassen, wir müssen ähnliche Baumarten importieren, dann muss man sagen, aha, auf Grundlage welcher Forschung geht sie davon aus, dass das stimmt? Also sie schlägt ja dort etwas vor, dann muss sie ja auch sagen, worauf ihre Annahme beruht, dass die hier funktionieren. Also dass diese ähnlichen Baumarten, das gibt ja zum Beispiel die Orientbuche, ein bisschen weiter südlich, dass die hier auch funktionieren, also dass sie am Heimatort funktionieren, ist ja völlig klar, die kommen ja von Natur aus davor, sonst wären sie da von Natur aus nicht, aber dass die hier auch funktionieren, und zwar großflächig ausgebracht, dafür gibt es ja gar keine Evidenz. Worauf beruht das? Und das Ganze immer noch mal unter der Annahme, dass das Klima immer heißer und trockener wird. Der Golfstrom lässt grüßen. Es könnte lokal auch genau andersrum kommen. Also das sind alles Dinge aus dem Bauch raus, wo man sagt, Leute, bitte nicht. Also was halte ich davon? Du siehst schon, Jan, ich halte davon nichts. Anna, du hast auch eine sehr ausführliche E-Mail geschrieben. Vielen Dank. Schwerpunkt ging es um die schwedischen Wälder. Also du völlig verzaubert bist von den Nationalparks. Ja, ich auch. Also ich fahre mit meiner Frau sehr, sehr gerne nach Schweden, dieses Jahr auch wieder, zweimal sogar. Und dass die Kahlschläge und die in Reihe und Glied stehenden Kiefern umso mehr Schmerzen in den übrigen Wäldern stehen. Ob es beides geben kann und dem Wald in einem Land trotzdem gut gehen kann, also zum Beispiel Forstwirtschaft, die aber in einem anderen Maß betrieben wird. Naja, da muss man sagen, grundsätzlich klar geht das. Das ist ja, was der neue Studiengang auch lehren soll und auch lehrt. Sozial-ökologisches Waldmanagement. Aber in Schweden ist es genau umgekehrt, die sind super brutal und das schon seit Jahrzehnten. Also man kann sagen, da kann man sich mal angucken, wie es in Deutschland demnächst aussieht. Da sind zuerst die Harvester gelaufen, da ist zuerst auch Reisig eingesammelt worden zum Verbrennen. Habe ich zum ersten Mal gesehen, 1984, Reisigsammler. Also das sind keine Menschen, sondern Maschinen, die das dann gebündelt haben und zur Verbrennung in Kraftwerken aufbereitet haben. Also in Schweden gibt es riesige Kahlschläge, da wird wirklich völlig brutal mit dem Harvester kreuz und quer rumgefahren. Da werden jetzt auch fremde Kiefern, nicht heimische Kiefernarten aufgeforstet, da werden immer noch Urwälder abgeholzt. Also in Schweden ist die Forstwirtschaft super brutal. Das Land ist halt groß, ne? Und wenn man da so durchfährt, menschenleer und es riecht ja auch angenehm, wenn man draußen ist in dieser, ja, es ist fast schon so eine Heidelandschaft, obwohl bis Mittelschweden eigentlich auch Laubwälder dominieren würden, von Natur aus. Und selbst wenn man im südlichen Schweden ist, denkt man, Schweden ist ein Nadelholzland. Nein, also ja, es stimmt, es ist ein Nadelholzland, es ist ein Nadelplantagenland, aber es ist von Natur aus eigentlich gerade in den Gebieten, wo die meisten Touristen unterwegs sind, sehr stark Laubbaum geprägt. Also kann es das geben? Ja, verträgliche Forstwirtschaft, selbstverständlich, aber sie wird in Schweden großflächig nicht praktiziert. Kilian, du fragst, weil du dich selber auch ein bisschen auf dem Laufenden halten möchtest, ob ich ein paar Tipps oder Lieblingsquellen hätte, wo man am besten aktuelle Papiere, also wissenschaftliche Paper findet oder Studien, gut informiert über neue Forschung. Also, nee, eine echte Lieblingsquelle gibt's nicht. Ich ziehe mein Wissen aus ganz, ganz vielen Sachen, zum Beispiel Zeitungsmeldungen, ne? Also wenn da was aufploppt, Spiegel, zum Beispiel lese ich gerne Spiegel Online, dann notiere ich mir das direkt. Ah, da gibt's wieder einen neuen Satellit, ne? War ja neulich, der die Biomasse in den Wäldern beobachtet, sowas. Oder wir haben bei uns jetzt in der Waldakademie, das nützt dir natürlich nichts, auch so ein kleines Wissenschaftsteam spielen uns ständig neue Wissenschaftsmeldungen zu. Aber die könnt ihr natürlich auf den Insta-Kanälen von uns, also bei der Waldakademie, aber auch von mir persönlich, abrufen. Dann seid ihr auch informiert. Es gibt IDW, das ist so ein Portal, da könnt ihr einstellen, da geht's um Wissenschaft, was euch zugeschickt werden soll, in so einen Mailverteiler euch reinnehmen. Es gibt eine App, Konsensus heißt die, ist KI-basiert. Da kann man zum Beispiel Fragen eingeben und die sucht dann Studien dazu raus. Also KI ist ja nicht alles schlecht, das ist ganz im Gegenteil, kann man wissenschaftlich hervorragend einsetzen. Und da könnt ihr euch Studien auswerfen lassen. Ich glaube, es sind 5 pro Tag. Also ich habe die Bezahlversion, weil ich zur Buchrecherche jeden Tag bestimmt 20 Studien aufrufe. Aber ich glaube, ich meine 5 pro Tag oder so kann man auch so aufrufen. Das reicht ja für den Normalfall. Wenn euch irgendwas interessiert zu Wald und Käfern oder Wald und Klimawandel oder. Das ist eigentlich sehr schön aufbereitet. Die findet allerdings auch, ich würde mal sagen, vielleicht nur 50% von dem, was an Studien auf dem Markt ist. Aber immerhin, so kommt man der Sache schon näher. Also so gibt es eine Reihe von Quellen. Naturwaldakademie in Lübeck, die bringt auch immer wieder schöne Meldungen dazu raus. Also es gibt jetzt nicht die eine Plattform, wo man sagt, da finde ich jetzt alles und da kann ich mich informieren, sondern das ist auch ein Sammelsurium. Aber sagen wir mal so 4, 5 verschiedene Sachen, dann hast du eigentlich schon einen guten Grundstock an Quellen zusammen, wo du dich laufend informieren kannst. Und natürlich weiter in diesem Podcast. Cornelius, du hast einen Hinweis nochmal zum Thema Lauschen des Saftflusses im Baum mit einem Stethoskop. Da hast du, was finde ich wirklich cool, eine Überlegung. Also es geht ja darum, die Rinde, also im Frühjahr, das ist jetzt schon zu spät, ne, also im März, wenn die Bäume aufwachen, dann pumpen die sich ja voll Wasser und das kann man mit einem angelegten Stethoskop hören. Aber das muss ganz plan sein, die Rinde muss glatt sein, damit das Stethoskop sauber aufliegt, sonst hört man nur Windgeräusche wie in der Muschel und denkt, ah, ich höre den Baumsaft fließen. Nein, dann nicht. Du hast einen Vorschlag, man könnte nachhelfen, indem man einen Schallleiter, zum Beispiel Ultraschallgel oder irgendein anderes Gel, blasenfrei aufträgt. Stimmt, so wird das ja auch in der bei der ärztlichen Untersuchung gemacht. Also mit so einem Ultraschallgel, damit man guten Kontakt hat. Und du hast noch keinen Praxistest dazu gemacht, aber ja, finde ich mal einen schönen Hinweis. Könnte man ja mal machen. Müsste man nächstes Jahr im März mal ausprobieren. Und du hast noch ein Beispiel, eine Frage zum Thema Bodenverdichtung durch Vibration. Bei euch wurde im Stadtgebiet in regelmäßigen Abständen mit riesigen Rüttelplatten Erschütterung erzeugt, also um das Echo dann aufzufangen mit Detektoren. Ich überlege gerade, wozu eigentlich? Einfach nur zur Erkundung tiefer Bodenschichten zum Beispiel. Ah, da geht es um Geothermie. Und das macht man im Stadtgebiet, ne? Also dass man schaut, wo sind Wasserleiter unten, wo ist warmes Wasser und so, ne? Und das hat man eben mit so Rüttelplatten gemacht und den Schall dann aufgefangen. Und ja, das verdichtet den Boden natürlich auch. Ich kenne dazu keine Untersuchung, was solche Rütteluntersuchungen für Bodenschäden machen, aber die Vibrationen sorgen sicher für Schäden. Wie weit die dann gehen, was das alles betrifft, das kann ich leider nicht sagen. Milena, du hast eine Frage zu Ökosiegeln oder FSC-Siegel, Papiersiegel, und zwar im Zusammenhang zum Beispiel mit meinem neuesten oder letzten Buch, Buchenleben. Also die Entscheidung, was für ein Siegel da zum Einsatz kommt beim Verlag, die liegt beim Verlag, die liegt nicht bei mir. Ich habe das schon mal angemerkt, haben übrigens auch in unserem Buch, Pierre Ebisch und ich, in dem Buch Waldwissen beschrieben, dass diese Siegel aus unserer Sicht nichts taugen. FSC sagte übrigens selber, dass sie gar kein Ökosiegel sind. Also ich kritisiere das und trotzdem ist vorne so ein FSC-Stempel im Buch drin, wo sinngemäß drin steht, aus verantwortungsvollen Quellen. Und es ist auch noch Mixpapier, das heißt, da könnte auch Papierfaser drin sein, die aus unkontrollierter Abholzung kommt. Ja, also von daher, schön, dass du nochmal nachfragst. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Ich habe da allerdings keinen Einfluss drauf, sonst hätte ich das Siegel gerne rausgehabt bei diesem Buch, weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach Augenwischerei ist. Jens, du hast ein schönes Bild geschickt von Linden, sind es, glaube ich, genau. Und da sind massenhaft Insektenansammlungen. Ich kann jetzt allerdings nicht erkennen, welche Insekten das sind. Man kennt das im Herbst von Feuerwanzen. Also ich kann das nicht erkennen, was das ist, ob die für den Baum schädlich sind. Das glaube ich nicht. Das sind oft so Versammlungen an besonders für sie besonders attraktiven Orten, ja, wo die einfach ein Meeting haben. Ne? Und irgendwo muss das ja stattfinden. Und in dem Fall ist es eben an diesen Linden. Also so wie das aussieht, nochmal, ich erkenne das nicht ganz genau, aber es sieht für mich ganz typisch aus für solche Insektenmeetings. Schaden dem Baum sicher nicht. Timo, du hast verschiedene Sachen. Du hast zum Beispiel eine Podcast-Outdoor-Folge mit einer Person, die jetzt nicht weiter beschreibe, weil ich mit der zusammen nichts machen würde. Du weißt dann schon, was gemeint ist. Es gibt Leute, die öffentlich ein bisschen radikal auftreten. Das sind für mich keine Gäste, die ich in einer Podcast-Folge haben möchte. Also das dazu. Dann ist die Frage, warum es Pflanzen, also du schreibst autotrophe Organismen, warum sind die sesshaft geworden, also zum Beispiel Pflanzen eben, und warum sich keine mobilen Formen mit Chloroplasten entwickelt haben, also die Photosynthese machen. Das gibt's schon. Also es gibt zum Beispiel Meeresschnecken, die Chloroplasten aufnehmen und dann, die machen dann in deren Körper Photosynthese, aber das ist natürlich der Ausnahmefall. Aber das gibt tatsächlich Gründe, Pflanzen sind generell anders aufgestellt, die haben einfach einen ganz, ganz geringen Energieverbrauch, und ich vermute mal, und so ist es übrigens bei Tieren, die Photosynthese machen mit Hilfe von Algen oder Chloroplasten, das sind zum Beispiel Korallen, das sind zum Beispiel diese Schnecken, die brauchen trotzdem noch Zusatznahrung. Also nur mit Photosynthese kriegt man als Tier nicht genug Energie, um sich zu bewegen. Das ist quasi ein Ausschluss. Also ich muss dann immer fremde organische Substanz zu mir führen, damit ich diese ganzen Verbrennungsprozesse am Laufen halten kann. Ihr wisst ja selber, wie schnell ein Baum zum Beispiel im Ofen verfeuert ist und wie lange er gebraucht hat zum Wachsen. Pflanzen sind sehr, sehr langsame Wesen. Die bewegen sich nicht, um Energie zu sparen. Und das bisschen Energie, was sie brauchen, das können sie tatsächlich aus Photosynthese mobilisieren. Dann war noch eine Frage, die kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich jetzt nicht weiß, ob an der Waldakademie Material für den Oberstufenunterricht Biologie zur Verfügung steht. Ich weiß, da es gibt Kontakt in dem Bereich Lehre, da müsstest du mal bei der Waldakademie direkt anfragen. Hast du, ich sehe es gerade hier von der E-Mail-Adresse auch gemacht, das ist nämlich info@wohllebens-waldakademie.de. Wenn ihr mir für den Podcast schreibt, dann am besten immer unter podcast@wohllebens-waldakademie.de. Aber die Anregungen, die gingen zum Podcast, war der Betreff Fragen und Anregungen zum Podcast, deswegen geht das immer direkt in mein Podcast-Fach. Aber das weiß ich jetzt hier aus dem Stand raus nicht. Und die Frage ist, letzte Frage, ob wir als Gesellschaft etwas vom Wald lernen können in Bezug auf Demokratie, Teamwork, Allmende und so weiter. Ja, natürlich. In einem Wald ist Egoismus völlig fehl am Platz, weil er sonst gar nicht funktionieren würde. Das heißt, da ist Kooperation gefragt, da ist Teamwork gefragt. Genauso funktioniert Natur generell in vielen Fällen. Und gerade in einem Wald ist es super zu sehen, dass das ein Naturprinzip ist, was wir in menschlichen Sozialsystemen nachbilden. Und menschliche Systeme, die das nachbilden, funktionieren besonders gut. Das war das Stichwort Demokratie. Ne? Da geht es allen vergleichsweise besser als zum Beispiel in einer Diktatur oder Autokratie. Wir sehen es ja gerade in den USA, da wird die soziale Schere nochmal deutlich auseinandergehen, ne, wenn Trump da so viel zertrümmert. Also, was kann man lernen aus dem Wald? Jede Menge. Verhaltet euch sozial und kooperativ, dann ist es für alle Beteiligten deutlich besser. Annette, von dir kommt eine E-Mail. Ich sage jetzt mal nicht, um welchen Wald es geht, sonst kann man das vielleicht auspuzzeln, wer du bist. Ich versuche sie immer so halb anonym zu halten bei euch. weil du nämlich Mitglied auch in einem Gemeinderat bist und dich an den Grünen Landtagsabgeordneten gewendet hast. Da geht es um die Ausbeutung des Waldes mit Harvestern und dass die Wege kaum noch benutzbar sind und so weiter. Und du hast eine Antwort bekommen. Die interpretiere ich gerne mal für dich. Die Antwort lautet, jetzt kommt es wörtlich, Wirtschaftswälder dienen in erster Linie dem Holzanbau und der Gewinnung. Das gilt in der Form leider auch für die im Wald angelegten Wege. Wenn diese nicht ausdrücklich als Fuß- bzw. Radwege ausgeschrieben sind, dann handelt es sich in aller Regel um Wirtschaftswege für Forstfahrzeuge. Die Erholung ist hier leider von untergeordneter Bedeutung. Also da kommt gleich noch mehr, das werden wir schon mal einordnen. Das stimmt natürlich nicht. Da hat sich der Grüne Landtagsabgeordnete leider ein bisschen hinters Licht geführt oder hat keine Ahnung. Die Wirtschaftswälder dienen eben nicht in erster Linie dem Holzanbau, gerade im öffentlichen Wald. Das Bundesverfassungsgericht lässt grüßen, darf die Erzeugung von Holz nicht im Vordergrund stehen. Da geht Erholung und Schutz vor. Und die Waldwege erschließen Waldgrundstücke, die dienen nicht in erster Linie dem Holzabtransport. Auch das ist eine Fehlinterpretation. Die Waldbesitzenden müssen ja Anliegerbeiträge bezahlen für diese Wege. Das ist ja wie die Straßen auch. Die Straßen, zum Beispiel jetzt hier bei uns im Forsthaus da, die sind ja auch nicht in erster Linie für den Lkw-Transport von bestimmten Gütern, sondern generell für den Verkehr, für den Straßenverkehr, für PKWs, für Fahrräder, für alles Mögliche. Und so ist es hier im Waldweg auch. Wenn diese nicht ausdrücklich als Fuß- bzw. Radwege ausgeschrieben sind, dann handelt es sich in aller Regel um Wirtschaftswege für Forstfahrzeuge. Blödsinn. Wo steht das? Soll er mal sagen. Und er sagt dann weiter, die Spuren der Harvester mögen auf den ersten Blick nach schwerer Verwüstung aussehen, lassen den Waldboden in aller Regel aber relativ unbeschadet zurück und die Bodenfauna erholt sich innerhalb weniger Wochen von den Eingriffen. Das ist pure Fantasie, ne? Aber kann man ja mal machen als Landtagsabgeordneter. Und weiter geht es, was das Abholzen der Bäume betrifft, geht ja auch der angehangene Zeitungsartikel schon auf die geplante Wiederaufforstung ein. Zum einen geht es bei der Rodung um die Ernte von neuem Holz für die unterschiedlichen Verwendungen und zweitens zum anderen darum, die Nadelholzmonokulturen in den niedersächsischen Wäldern in Laub- bzw. Mischwälder zu verwandeln. Denn diese sind weniger anfällig für Schädliche und so weiter. Also, man holzt Bäume ab, um Holz zu verwenden, ja, richtig. Und zum Zweiten, um Wälder umzubauen, ja, aber das macht man doch bitte nicht durch Rodungen. Ne? Ich könnte jetzt noch weiter durchgehen. Das hört sich tatsächlich, wie du auch meinst, an, als ob die Forstlobby geantwortet hätte und nicht ein grüner Landtagsabgeordneter. Also da würde man dem oder der wünschen, sich mal ein bisschen besser zu informieren. Was kann man dagegen tun? Das war noch eine Frage. Man macht sowas öffentlich. Ne? Man macht sowas öffentlich das ist einfach der Tipp, lass den Leuten mal öffentlich die Hosen runter. Also jemand, der sich, das ist ja in ein Amt gewählt, politisch so exponiert, der muss auch dafür gerade stehen. Melanie, du schreibst was zum Thema Komposthaufen, auch ein ganz anderes Thema, schön. Weil ein Komposthaufen auch viel CO2 ausgast, klar, da wird ja organische Substanz umgewandelt, aufgefressen, veratmet. Der wird ja auch immer kleiner dann, ne? Das merkt man ja auch von der Höhe her, sinkt dann so langsam zusammen. Und du hast da andere Methoden, zum Beispiel, wie heißt sie, das geht es um Bokashi-Kompost, kenne ich nicht, und effektive Mikroorganismen. Ob ich dazu mal eine Folge machen kann? Nee, deswegen nicht, weil ich davon keine Ahnung habe. Ne? Und das auch jetzt kein direktes Waldthema ist. Im Wald selber würde ich übrigens mit diesen effektiven Mikroorganismen, das ist so eine spezielle Mischung, nicht arbeiten wollen, weil das auch eine Verfälschung ist, genau wie fremde Baumarten. Kann man auch mit solchen Arten sicher etwas verändern. Was genau, wissen wir nicht. Und da bin ich immer vorsichtig, weißt du auch. Obwohl ich das Thema hochinteressant finde für den Garten. Ne? Das wäre vielleicht mal was für einen Garten-Podcast. Weiß ich jetzt allerdings auswendig auch keinen. Ne? Also ich finde es hochspannend, nur halt für den Wald jetzt speziell nicht. Und du hast noch einen veganen Käsetipp für mich. Also einen Käse mit Boxhornklee habe ich auch schon mal probiert. Mag ich auch nicht so gerne. Trotzdem danke für den Tipp. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem veganen Käseersatz. Ich mag Käse wirklich total gerne, aber ich habe noch keinen veganen Käse gefunden, der wirklich auf dem Brot schmeckt. Also den habe ich auch schon ausprobiert. Vielen Dank trotzdem für den Tipp. Aber das ist halt, wie der Name schon sagt, Geschmackssache. Meines ist es nicht. Vielen Dank, Melanie. Luise, du schreibst was zu Peter Lustig, der ja schon leider verstorben ist. Ich erinnere dich an ihn. Ja, es ist ja echt ein gutes Kompliment, weil der war wirklich cool. Und der hat schon im Jahr 2005 in einem Film darauf aufmerksam gemacht, dass die Kaltblüterpferde den Boden nicht so kaputt machen wie Maschinen. Super. Das ist ja jetzt immerhin schon 20 Jahre her. Finde ich total klasse, dass du mir den Ausschnitt geschickt hast. Und man sieht, also selbst Peter Lustig wusste das schon vor 20 Jahren. Liebe Försterinnen und Förster, vielleicht solltet ihr mal alte Löwenzahnfolgen schauen. Jürgen, du hast eine Frage zu Bäumen im Garten. Du hast eine Buche entdeckt, die konnte sich im letzten Frühjahr nicht mehr gerade halten und die wurde bis in den Winter von einer Kiefer gehalten und die Kiefer, die wurde über 12 Meter hoch und du hast dich entschlossen, die zu fällen. Und die Frage ist, was kannst du für diese Buche tun? Jetzt nichts mehr, ne? Also die hat sich halt, ja, war halt dran gewöhnt, sich anzulehnen und wenn man ihr die Stütze wegnimmt, dann wird's halt wackelig, ne? Und sie wird schief. Also du kannst da, ich würde es einfach wachsen lassen. Also auch schiefe Bäume können alt werden, ne? Und ich würde, ja, also wenn du es tolerieren kannst, dass da eine schiefe Buche steht, ich persönlich finde so Bäume ja cool, ne? Weil die einfach zeigen, was Bäume wirklich drauf haben, würde ich sie so wachsen lassen. Also viel mehr kannst du nicht tun. Also wenn die droht, ganz umzukippen, dann könnte man die Krone kappen, ne? Dass das Gewicht mal ein bisschen entlastet wird. Die ist ja auch noch nicht groß. Das ist ja wohl ein kleiner Baum, so wie du das beschreibst. Ne? Vielleicht stabilisiert er sich auch noch ein bisschen. Aber das ist auch nochmal ein schöner Hinweis dazu. Buche und Kiefer, die werden miteinander wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Aber eine Buche wird eine Kiefer sowieso immer überwachsen. Und im Zweifelsfall lasst ihr so einen Stützenbaum dann einfach stehen. Ja, Sascha, du schreibst etwas zum Harz. Und zwar warst du im Harz wandern bei Torfhaus und hast da ein Schild gesehen, wo drauf steht: Wald im Wandel zur Wildnis, dem Wald beim Wachsen zuschauen im Nationalpark Harz. Also Nationalpark Harz ist grundsätzlich wunderschön, ist halt eine Fichtenplantage, die abstirbt. Und du hast direkt auf dem Wanderweg direkt bei diesem Schild durchgehend kleine Nadelbäume. Du, für dich sah es aus wie Tannen gesehen, die entlang des Wegs wachsen. Jetzt gucke ich mal gerade. Das sind kleine Fichten auf deinem Bild. Die wachsen an so einer Böschung. Die sehen nicht gepflanzt aus. Jetzt gucke ich mal gerade genau. Also das ist Naturführung. Die sind von selber da entstanden. Und man sieht ja auch übrigens direkt hinter dem Schild Birken und Weiden und alles Mögliche wachsen. Ich habe das im Harz auch gesehen. Also da, wo die Forstverwaltung nicht eingreift, das macht sie ja teilweise dann doch, aber da, wo sie nicht eingreift, da kommen in vielen Fällen Birke, aber auch natürlich ein Teil Fichte mit zurück, aber auch Vogelbeere und alle möglichen anderen Baumarten. Also das wird so ein Übergangswald. Sieht man übrigens auch sehr schön im Bayerischen Wald im Nationalpark, dass der nächste Wald auch noch nicht der originale sozusagen ist, aber ein Wald im Wandel, wo schon deutlich mehr Laubbäume dabei sind. Und der eben deutlich vielfältiger wird. Dann schreibst du das auf Instagram, immer wieder Videos auftauchen, in denen das Fell von Haustieren draußen für die Vögel bereitgestellt wird. Ja, kann man machen, also mit Katzen, Hunden und so weiter. Ich glaube, es ist überflüssig. Also ihr müsst nicht Haustierfell, was ihr ausgebürstet habt, rauslegen für die Vögel. Vor allem dann nicht, wenn ihr sie gegen Zecken behandelt habt. Ne? Also ganz, ganz wichtig, macht das nicht. Ne? Wenn die behandelt sind, ne? So mit irgendwelchen Tropfen in den Nacken oder Zeckenhalsbändern oder sowas. Also das kann tödlich für die kleinen Vogelküken sein. Und ansonsten, also Material zum Bauen finden die in aller Regel genug. Deren Problem ist eigentlich, dass sie weniger Nistplätze finden und auch wenig zu fressen. So Stichwort Insektenmangel. Also das sind Sachen, da würde ich eher unterstützen wollen. Und du hast noch eine letzte Frage zum Thema Bestattungswälder. Also werden Menschen ja verbrannt, in Urnen beigesetzt. Und was ist mit den ganzen Medikamenten, Antibiotika? Also ich habe das seinerzeit mal bei einem Krematorium erfragt und die haben uns gesagt, dass bei der Verbrennung diese Schadstoffe mit in den Rauch gehen, ne? Also nicht in der Asche bleiben, dass die Asche, das, ja, wir müssen nochmal ins technische Detail gehen, das ist fast reine Knochenasche, die übrig bleibt. Da werden übrigens auch solche Sachen wie Titangelenke und so weiter aussortiert dann. Und die bleiben ja übrig nach der Verbrennung. Und diese Schadstoffe, die verdampfen oder verbrennen mit und das wird ausgefiltert. Sonst wäre in der Umgebung eines Krematoriums die Luft halt schadstoffverseucht. Das wird ausgefiltert, sodass nach Aussage des Krematoriums in der Asche kaum Schadstoffe sind. Dann haben wir hier, Olaf, ein interessantes, eine interessante E-Mail mit Bild von dir. Und zwar geht es hier um, schauen wir mal, das ist ein Privatwald, ne? Klosterforsten. Die haben geschrieben, ich lese mal vor, liebe Waldbesucherinnen und Besucher, also auf dem Schild, vor Ihnen liegt eine Sackgasse, Ausrufezeichen. Egal, was die Wander-App Ihnen auf dem Handy anzeigt, Sie können hier keinen Rundweg laufen, ohne dass Sie die Kinderstuben und Wohnzimmer der Waldbewohner queren und stören. Bitte nutzen Sie ausschließlich die befestigten Waldwege. Dort sind Reh, Hirsch und Co. es gewöhnt, Sie anzutreffen. Wir bitten um Rücksichtnahme und Ihr Verständnis. Vielen Dank, Ihr Klosterforsten-Team. Klosterforsten. Naja, und gleichzeitig schickst du dann eben das Bild, dass da genau in dem Bereich ordentlich Holz gemacht wurde, schöne alte Buchen gefällt wurden. Da sieht's aus wie überall nach diesen harten Holzeinschlägen, ne? Ganz, ganz furchtbar. Und man muss natürlich sagen, natürlich, wenn das nicht ein Schutzgebiet ist, das Thema hatten wir vorhin schon mal, und das sieht hier nicht so aus, sonst hätten sie die Begründung anders gemacht, dann dürft ihr selbstverständlich auch quer durch den Wald gehen. Es gibt ein freies Betretungsrecht und selbstverständlich auch entlang dieser Wege, selbst wenn die das nicht wollen. Da versucht also Klosterforsten, das hört sich an wie Privatwald, den einen Weg zu sperren, den sie gar nicht sperren dürfen. Ne? Und vor ihnen liegt eine Sackgasse, egal was ihr Handy-App anzeigt, sie können hier keinen Rundweg laufen, probier's doch einfach aus. Olaf, probier's, weil du darfst das, vorausgesetzt, das ist jetzt kein streng geschütztes Gebiet. Und das sieht nochmal hier nicht so aus. Ganz im Gegenteil, hier liegt ja überall Holz aufgestapelt, selbst das ganze Astmaterial gestapelt, zur Verbrennung vorbereitet. Also der Wald ist wie ausgefegt dadurch. Hätte man früher übrigens nie gemacht. Äste, Zweige, sowas verbrennen. Da wurde immer gesagt, nee, unter 7 Zentimeter nutzen wir kein Holz, das ist Frevel. Das hat man vor vielen Jahrzehnten schon gesagt. Und das ist jetzt ganz modern geworden, sowas auch noch aufzustapeln und dann den Leuten verbieten zu wollen, durch den Wald zu gehen. Na, das sind die richtigen. Sina, du hast ein tolles Bild geschickt und zwar von 2 Hohltauben in der Stadt, die auf deinem Balkongeländer sitzen. Das ist ja cool, unfassbar. Weil ich habe ja schon mal gesagt, man sieht die sehr, sehr selten. Ja, wirklich, man hört die rufen im Wald so. So, genau, so. Und eine Ringeltaube ruft ja so, ne? Und also viel, viel offensiver. Die Hohltaube ganz schüchtern, brütet in alten Spechthöhlen, verlassenen Spechthöhlen. Und du hast hier ein Pärchen auf dem Balkon sitzen. Wie cool. Und auch noch super fotografiert. Habe ich so noch nie gesehen. Sieht man mal, Stadtnatur kann auch richtig cool sein. Und eine letzte E-Mail kommt von Anja. Du fragst, weil du es in der Radiosendung gehört hast, über eine Studie Waldzustand und Trinkwasserqualität, Auswirkungen von Waldschäden auf Grundwasser in Wasserschutzgebieten vorgestellt und möchtest dazu einen Kommentar. Ich kann die aber nicht aufmachen. Also wenn du so lieb bist, diese E-Mail nochmal schicken mit einem entsprechenden Link dazu, dann kann ich das gerne beim nächsten Mal kommentieren. Das dauert dann allerdings noch ein bisschen, wie du ja weißt. Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch durch mit der Folge Wald aktuell. Ihr seht schon, war wieder mal ein bunt gemischter Strauß. Vielfach halt auch negative Sachen, aber so ist das halt. Das brennt euch, liegt euch auf der Seele. Ich verstehe das auch gut, ne? Es hat halt dann häufig insgesamt eine sehr negative Schlagseite, so eine Folge Wald aktuell. Aber ich finde, das muss auch sein. In den anderen Folgen geht es ja dann häufig ein bisschen fröhlicher zu. Und wenn zwischendurch mal so ein paar Realitäten auf den Tisch kommen, zum Glück ist es ja nicht überall so, aber vielfach eben doch, dann beantworte ich das natürlich auch gerne. Ne? Und freue mich aber auch, wenn ihr zwischendurch mal schöne Sachen schickt, also wie zum Beispiel von den Hohltauben, solche Sachen. Oder wo ihr den Podcast hört, finde ich auch ganz erfrischend. Also es braucht halt beides. Ne? Das nur dazu, ich suche hier gar nichts aus oder filter irgendwas, sondern ich habe es bis jetzt, toi, 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 dreimal auf Holz geklopft, ist tatsächlich geschafft, alle E-Mails zu beantworten. Ne? Also ich hoffe, das bleibt auch noch möglichst lange so, weil ich es einfach schön finde, dass wir über die Tour in Kontakt stehen und auch bleiben. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast weiter treu bleibt, dienstags wie gewohnt oder auch später, je nachdem, wann und wo ihr das am liebsten hört, auf das passende Knöpfchen drückt in eurem Handy oder eurem PC oder wo auch immer und dann wieder mit an Bord seid. Würde mich sehr, sehr freuen. Ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.